Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, was ist das da bei dir am Hals, Fabian? Ein K und ein D? KD? Sag mal, hast du dir ein Kaspar-Davidson-Tattoo stechen lassen? Hast du dir den Namen des Kieler Siegtorschützen tätowieren lassen? Sehe ich das richtig?
Ja, ich hab mir gedacht, so, wie sagt man noch, wie ging das noch? Mach mir doch keinen Knutschfleck, mach mir doch keinen Knutschfleck. Der Knutschfleck hat nur einen Zweck, der Knutschfleck bleibt und du bist weg. Und ich hab gesagt, so, auf gar keinen Fall einen Knutschfleck, aber ein Kaspar-Davidson Tattoo am Hals, also dafür müsste es doch auf jeden Fall noch reichen, oder?
Steht dir gut. Ja. Sieht echt gut aus. Wirklich. Sehr, sehr gut. Kommt ja auch da, wo du gerade bist, perfekt zur Geltung. Hier in Norddeutschland, in Hamburg, wo ich mich aufhalte, im Podcast-Keller, im dunklen Podcast-Keller, da beginnt ja so allmählich das Schalwetter. Also man muss den Schal bald mal rausholen, aber du bist ja da, wo du eine Sonnengarantie von 100% bist, ne? Wo du eine Sonnengarantie von 100% hast, da bist du gerade. Wo bist du eigentlich, sag mal, wo steckst du?
Ja, also man könnte sagen, du meldest dich vom Schalsee, während ich auf die See und auf gute Hoffnung schaue, denn ich bin ja am Kap der guten Hoffnung, weil ich natürlich hier, das weißt du ja, das wissen ja, das ist ja klar, das wissen natürlich alle Anstoßfans, alle Stussis wissen das natürlich, dass ich immer im November hier auf große Recherchereise gehe. Und frage mich sozusagen, wie lange kann man im Wasser bleiben, bis man endlich Schwimmhäute bekommt? Ja genau, ich bin tatsächlich mal wieder in Kapstadt auf den Spuren von Ernst Middendorp natürlich und wie sie alle heißen, Dalrymple Buckley, Sean Dundee. Und freue mich auf eine großartige Folge. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir heute auch so um die 25 bis 28 Grad außerhalb Kapstadt war oder vielleicht in Richtung Indian Ocean, in Indischer Ozean, so rund um die 32 Grad war. War das so bei dir auch? Ja, oder?
Ja, doch. 8,5 plus 8,5. Plus 8,5, dann haben wir es. 8,5 Grad hat mein Autothermometer gerade eben angezeigt. Und gerade eben war um kurz vor 20 Uhr, ich saß gerade eben noch im Auto, jetzt ist es 20.10 Uhr, 10 nach 8, das ist der 10.11.2025. Wir zeichnen auch diese Anstoßfolge an einem Montagabend auf. Fabian Wittke in der Mother City, kann man ja auch sagen. Weißt du, welches die Mother City in Deutschland ist? Die Mother City der Fußball-Bundesliga?
Natürlich, das ist natürlich Bayer Leverkusen ist die Mother City. Und ja, während du die Temperaturen im Norden gerade eben mal so skaliert hast, muss man natürlich sagen, es gibt aber zwei Flecken im Norden, die sind relativ eisig. Ne? Das ist einmal Wolfsburg und das ist einmal Hamburg rund ums Millerntor. Ne?
Ja, das ist fröstelig. Ne? Und die Da ist es sehr fröstelig. Da war das Thermometer. Ich bin auch am Millerntor-Stadion vorbeigefahren, weil ich Freunde, die zu Besuch waren, in ihr Hotel gebracht habe, das gar nicht so weit weg entfernt von der Reeperbahn liegt. Und da war es tatsächlich dann so, dass das Thermometer bis auf 2-3 Grad runtergefallen ist. An der einen Stelle, am Heiligen Geistfeld, wobei die blinkenden Domlichter seit Freitag läuft ja der Winterdom in Hamburg wieder, haben dann natürlich für einiges entschädigt und haben wieder mehr Wärme, vor allem mehr Herzwärme erzeugt. Aber die Mother City Leverkusen, zwei Tore gegen Heidenheim hat er gemacht, Ibrahim Mazar und von Florian Würz, spricht rund um das Bayerkreuz schon niemand mehr.
Ja, wahrscheinlich ganz so auch nicht, aber es geht ja immer weiter im Leben. Ne? Also Bayer Leverkusen spielt keinen unantastbaren, schönen Fußball mehr. Dafür mehr Ergebnisfußball, auch wenn es natürlich jetzt gegen den ersten FC Heidenheim anders war. Aber diesen stabilen Offensivfußball, den man sich unter Kasper Juhlmann versprochen hat, der ist es noch nicht. Ich glaube, am Wochenende kann man sich auch natürlich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, war jetzt Bayer Leverkusen so stark oder war es, wie Kollege Niklas Dorsch formuliert hat, Ein Nachmittag zum Wegschauen, war der erste FC Heidenheim nicht zu schwach, sondern zur Bundesliga untauglich?
Beides, ne? Die Antwort ist beides. Das Ergebnis, das 6:0 von Leverkusen gegen Heidenheim, wollen wir nicht allzu sehr vertiefen.
Aber ganz kurz, was hat Bayer Leverkusen und ich am Hals gemeinsam, ne? Beide Kaspar.
Kaspar Juhlmann und Kaspar Davidson, ja. Exakt, ja. Richtig. Also wir reden vielleicht auch ein bisschen über den ersten Saisonsieg von Holstein Kiel. Quatsch, nicht der erste Saisonsieg. Über, nee, das ist Quatsch. Der dritte Saisonsieg war es, glaube ich, ne, gegen Fortuna Düsseldorf. Das 1:0. Markus Anfang, den Ex-Trainer mit seinem neuen Verein, besiegt. 1:0 durch das Tor von Kaspar Davidsen. Ich werde meine Eindrücke schildern aus dem Hamburger Erfolgsparkstadion. Ich war Samstag Reporter beim Spiel HSV gegen Borussia Dortmund. Die Trainerentlassung in Wolfsburg wird uns interessieren und vielleicht auch noch so ein bisschen Union Berlin gegen den FC Bayern. Die Siegesserie nach 16 Pflichtspielsiegen in Folge des FC Bayern ist an der Alten Försterei in Berlin gerissen. Aber bevor wir all diese Themen hier behandeln werden in diesem Podcast, der auch immer noch Anstoß heißt, mit Fabian Wittke und Michael Augustin, möchte ich nochmal die zurückliegende Folge aufgreifen. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe gesagt, du hattest ja nach Spielern gefragt, die sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC St. Pauli gespielt haben. Und Florian Bruns ist eine richtige Antwort gewesen, aber der gehörte nicht zur B-Serien-Pokalmannschaft des FC St. Pauli, die es ja 2005 bis ins Pokal-Halbfinale gegen die Bayern geschafft hat, damals noch als Regionalligist. Er kam erst 2006 dazu und 2006 war St. Pauli auch noch drittklassig und mit Bruns ging es dann erst von der dritten in die zweite Liga und später auch mit ihm von der zweiten in die erste Liga. Das ist das eine. Und dann sind mir noch zwei weitere Spieler eingefallen, die ich gar nicht genannt habe, also zwei weitere Spieler, die sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC St. Pauli gespielt haben. Natürlich Michael Gregoritsch und natürlich der lange in Vergessenheit geratene, und das ist wirklich sehr schade, Daniel Kofi Tchéré.
Ja, natürlich.
Daniel Kofi Tchéré steht immer noch beim SC Freiburg unter Vertrag. Aber weißt du, wann der sein letztes Bundesligaspiel gemacht hat? Rate mal.
Ich tippe mal ungefähr vor einem Jahr.
Nee. Im Februar 2023, es ist tatsächlich schon länger als 2,5 Jahre her, Daniel Kofi Tchéré, so ein fantastischer Fußballer, der sich das Kreuzband gerissen hat, dann wurde er am Knie operiert, dann Reha, Trainingsrückstand, der hat seit Ewigkeiten nicht mehr für Freiburg in der Bundesliga gespielt und ich würde ihm so wünschen, dass er das noch eines Tages schaffen wird. Der Name ist mir erst zu spät eingefallen. Und ich lag mit einer Prognose ja voll daneben. Wir haben uns ja auch nicht ganz so ausführlich, aber immerhin ein bisschen über das Champions-League-Spiel der Bayern bei Paris Saint-Germain unterhalten. Und da habe ich ja gesagt, die Bayern, die werden gegen Paris nicht gewinnen. Ja, was ist passiert? Sie haben in Paris gewonnen. Und dann habe ich nach dem PSG-Spiel gedacht, aber nicht gesagt, schon gar nicht in diesem Podcast gesagt, dass die Siegesserie der Bayern bei Union reißen wird. Denn das war nach dem Spiel, nachdem ich selbst einen Josua Kimmich in der Schlussphase mit Krämpfen auf dem Boden habe liegen sehen, klar, dass die Bayern gegen diese physisch starke, kämpferisch starke Mannschaft von Union Berlin nicht gewinnen werden, weil das Spiel im Prinzenpark vor allem die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger so viel Kraft, so viel Körner, so viel Energie gekostet hat. Deswegen, das sagt sich jetzt so einfach, aber es ist wirklich so, deswegen hat es mich gar nicht so sehr überrascht, dass die Siegesserie da am vergangenen Samstag in Berlin zu Ende gegangen ist.
Ja, ich hätte vor allen Dingen mit einer Sache nicht gerechnet, und zwar, dass Union trotz Merz bundesweit immer noch Anerkennung bekommen kann. Aber das haben sie dann ja geschafft am vergangenen Wochenende. Und eine Sache habe ich gerade eben natürlich nochmal recherchiert. Ich weiß nicht, was im Spätherbst mit Michael Augustin los ist. Es war natürlich der vierte Saisonsieg von Holstein Kiel. Also ungewohnte Schwächen zeigt hier Michael Augustin.
Komm, lass uns bitte auf die Stopptaste drücken und alles nochmal von vorne machen. Ich mache nochmal den Gag mit KD und du sagst nochmal, wo du gerade bist. Wollen wir das so machen?
Ja, genau, komm. Hier ist Anstoß. Ach, hier seid ihr schon wieder. Mensch, Michael, wo bist du denn eigentlich gerade?
Nein, komm. Ich bin im Podcast-Keller. Das Wetter ist schlecht und du bist in der Mother City, richtig? Haha, Mother City, Leverkusen. Nee, komm, wir machen weiter mit den Bayern beim 1. FC Union.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch noch auf eine Sache hinweisen. Also es ist ja natürlich die eine Sicht und die andere Sicht. Also die eine Sicht ist natürlich das, was du gerade eben schon angerissen hast, vielleicht gar nicht so, ne? Weil Körner gelassen, eine Halbzeit in Unterzahl gespielt, bei Paris Saint-Germain einen wirklich sehr beachtlichen Sieg dann eingefahren und Kampfesleistung, haben ja auch nochmal alle gesagt. Und das war irgendwie dann auch die Mentalität, die am Ende gezählt hat, am Ende natürlich auch das Umstellen, ne, auf Defensive und Kane auch rausnehmen und bis nach Hause verteidigen. Aber auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch schon mal in diesem Podcast gesagt, die Bayern können sich ja auch in der Bundesliga schonen, aber dann anscheinend ja auch nicht so sehr. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ob es wirklich die müden Körner oder die fehlenden Körner waren oder eben die müden Köpfe. Ne? Nachdem du nach so einem Highlight oder dem, ich sag mal, zumindest vorgezogenen Highlight oder bisherigen Highlight oder das größte Spiel, was vielleicht auch Konzentration, Einstellung, Taktik und Kraft kostete, dass du dann eben doch nicht nur auf, ich sag jetzt mal, 75% gegen den ersten FC Union Berlin gewinnen kannst. Das auf der einen Seite und natürlich dann auch irgendwie die Gegensätze an der Seitenlinie fand ich auch ganz spannend. Und zwar auf der einen Seite Steffen Baumgart, der im Prinzip so der Rekordhalter der gelben Karten in der Fußball-Bundesliga ist. Und auf der anderen Seite der liebe, immer freundlich reinschauende Vincent Kompany, der bislang noch keine gelbe Karte bekommen hat in der Fußball-Bundesliga.
Ja, bist du noch da? Jetzt ist er kurz mal weg. Fabian hat sich aus dem Call verabschiedet. Ich hoffe mal, dass er gleich wieder auftaucht. Ich will noch mal eben an das anschließen, was er gesagt hat. Also Union Berlin hat ja, ich würde mal sagen, dieses Spiel so angenommen wie ein Do-or-Die-Spiel. Fabian, ich glaube, du hörst mich wieder, oder?
Ich höre dich, auf jeden Fall, ja.
Ja, okay, du warst kurz mal weg, genau. Also ich knüpfe gerade daran an, was du gerade gesagt hast. Union Berlin hat das Spiel gegen die Bayern so angenommen wie ein Pokalspiel, so ein Do-or-Die-Spiel. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Bayern diese Partie so angegangen sind mit dem Glauben, 75% der Leistungsfähigkeit würden reichen, um die Siegesserie fortzusetzen. Es war, glaube ich, so eine Mischung aus allem und auch eine gute Leistung von Union Berlin. Ich finde, wenn so eine große Mannschaft dann, ich will nicht von Scheitern reden, aber zum ersten Mal so etwas wie menschliche Schwäche zeigt, dann darf man auch nicht die Leistung des Gegners vergessen wertzuschätzen. Und die von Union Berlin war gut. Natürlich war sie nicht so gut wie das Traumtor von Luis Diaz. Das war aus dem absolut obersten Regal ein Weltklasse-Tor, wie er den Ball davor der Torauslinie angenommen hat, grätschend erobert hat. Dann hat er Yannick Haberer vernascht und dann hat er von der Torauslinie aus einem unmöglichen Winkel getroffen. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, was er da gemacht hat. Und weißt du, wem auch schon mal so ein ähnliches Tor vor gar nicht allzu langer Zeit gelungen ist? Jemand, der seit neuestem in der Bundesliga spielt, aber weder für Union noch für die Bayern spielt?
Neu in der Bundesliga? Nee, sag mal.
Über den reden gerade ganz, ganz viele. Und Julian Nagelsmann hat ihn jetzt sogar für die Nationalmannschaft eingeladen.
Du meinst Said El Mala?
Genau, der hat in seinem allerersten Drittligaspiel für Viktoria Köln, das muss so im Jahresanfang, ich glaube Februar 2024 war es, in seinem vierten Spiel für Viktoria Köln hat er gegen den VfB Lübeck ein ähnliches Tor erzielt. Also da hat er jetzt nicht seinen Gegenspieler vernascht, sondern und hat auch nicht den Ball grätschend erobert, aber aus einer ähnlichen Position, aus einem ähnlichen spitzen und unmöglichen Winkel hat er damals gegen den VfB Lübeck getroffen. Kann man sich vielleicht, wenn man sich mit El Mala in diesen Tagen ohnehin etwas mehr beschäftigen möchte, nochmal bei YouTube ansehen. Das ist mir spontan eingefallen. Und über den, das haben wir, glaube ich, in unserer kleinen Folgenvorschau unerwähnt gelassen, wollen wir uns ja auch noch unterhalten und darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, einen so jungen Spieler nach so wenigen Bundesligaspielen für die Nationalmannschaft zu nominieren oder nicht. Ich will aber noch einen Satz zu Steffen Baumgart sagen. Ich kann ihn zu 100% unterstützen, wenn es darum geht, den Ärger, seinen Ärger über den VAR, über den Videoassistenten, über den Videobeweis auszudrücken. Das Tor von Ilias Ansar, das war ein Abseitstor und wir sind jetzt mittlerweile im Millimeterbereich angekommen. Also diese kalibrierte Linie, die musste man ja nochmal ganz dicht ranzoomen und dann das Bild lange auf sich wirken lassen, um zu erkennen, dass er vielleicht eine Schnürsenkelbreite im Abseits gestanden hat. Und das ist maximal bitter. Und ich finde, Steffen Baumgart hat das einigermaßen sachlich erklärt, hat seinen Ärger einigermaßen sachlich zum Ausdruck gebracht, wenn man bedenkt, dass er ja auch ein sehr impulsiver Typ ist. Und ich finde, ja, er ist da auch sehr desillusioniert, wie viele andere Trainer auch, die sich an diesem Wochenende, Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln fällt mir dann noch ein, sich sehr negativ über den Videobeweis ausgesprochen haben. Ich will das große Fass jetzt im, ich weiß nicht, 6. oder 7. Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange es den Videobeweis schon gibt, nicht mehr aufmachen, aber das ist schon extrem bitter, ne? Also wenn wirklich ein kaum erkennbares Abseits dann als solches bewertet wird und ein Torjubel im Keim erstickt und ja, ein wirklich schönes und ja auch wichtiges Tor gegen so einen übermächtigen Gegner einkassiert wird.
Definitiv. Also mir fiel gerade eben noch mal ganz kurz zu Luis Diaz ein, dass er ja einen X-Goal-Wert von, ich glaube, 0,03 hatte. Also alleine das ist ja auch schon ein Indiz dafür, wie besonders das Tor war. Aber um auch noch mal auf Steffen Baumgart beziehungsweise diese geschilderte Torszene oder beziehungsweise eben Nicht-Torszene oder aberkannte Torszene zu sprechen. Ja, ich denke aber, man müsste dann wirklich nochmal das große Fass aufmachen, weil wenn wir uns dafür entscheiden, dass Computer für oder gegen entscheiden, dann kann es ja nur die Frage geben, ist es in der Computersprache 0 oder 1? Weil dann gibt es eben nur schwarz oder weiß. Es gibt nur 0 oder 1 und dann ist es ja oder nein. Aber wenn wir uns sozusagen dafür entscheiden, dass das so ist, dann entscheiden Computer darüber mit kalibrierten Linien, ist es nun richtig oder ist es falsch? Und dann müssen wir sagen, okay, wir haben uns diesem System gebeugt, indem wir sozusagen es über uns ergehen lassen. Die Alternative wäre eine, ja, ich sage jetzt mal eine Gewerkschaft, eine Initiative zu gründen, eine mehrheitsfähige demokratische Meinung aus vielleicht ja auch der Bundesliga, aus der DFL, aus dem Mitgliederverein der DFL heraus zu erzeugen, um dann nochmal dieses Fass aufzurollen. Weil klar, diese Entscheidungen sind mega bitter. Mir fällt da natürlich sofort auch diese Schulterszene von Alexander Bernhardsson ein im Spiel gegen Münster, wo er das 2:1 erzielt, wo du das auch überhaupt nicht erkennen konntest. Und da waren es halt auch, ich würde jetzt mal tippen, wirklich Millimeter, die am Ende dafür gesorgt haben, dass Holstein Kiel in so einem Spiel am Freitagabend, schwierig, ne, dann irgendwie nicht wieder 2:1 in Führung geht, sondern am Ende verlieren sie dieses Spiel. Und du weißt ja auch, dass ein Spiel von diesem immer häufiger zitierten Wort Momentum lebt. Dann kippt es in die eine Richtung, dann kippt es in die andere Richtung, dann ziehst du bei der einen Mannschaft den Stecker, dann hängen die Köpfe, dann geht es so aus, dann geht es so aus. Das ist halt einfach so. Aber weil man sich, das ist so ein bisschen wie mit dem Grundgesetz. Wir haben uns im Prinzip darauf verständigt, ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden. Aber das ist jetzt halt einfach so. Das sind unsere Gesetze. Und ich finde, wenn, ich kann diese Emotion verstehen, aber ich denke, diese Emotion darf es nicht geben, wenn man nicht sagt, wir müssen dann auch was dagegen tun. Also dann finde ich wirklich, dann sollten sich die Quasi-Jocks, dann sollten sich die Baumgarts und dann sollten sich halt alle, die sich darüber jedes Wochenende beschweren, nochmal zusammentun und sagen, okay, wir sind damit jetzt nach der Testphase in Anführungsstrichen von 5 bis 7 Jahren, sind wir halt dann doch nicht mehr damit einverstanden, beziehungsweise du hast ja dann auch, das ist ja der nächste Schritt, diese gefühlte Inkonsequenz oder dieses Verlernen der Schiedsrichter auch ohne den Videobeweis die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie in den ersten Runden des DFB-Pokals erlebt, dann müsste man, glaube ich, schon doch nochmal dieses Fass aufmachen.
Ach, das wird ja gerade schon aufgemacht, ohne dass sich was ändert. Völlig richtig, ist ja 0,5 Zentimeter sind genauso viel Abseits, genauso sehr Abseits wie eine Abseitsstellung, bei der sich der Angreifer 5 Meter im Abseits befindet. Aber wenn eine kalibrierte Linie angelegt wird, dann kann man ja auch, dann muss man natürlich den Zeitpunkt der Ballabgabe, den Zeitpunkt des Passgebers, also wann spielt der Mitspieler den Pass auf den Spieler, der dann im Abseits steht. Da kann man natürlich durch Millisekunden, je nachdem, welchen Moment man als den Moment der Ballabgabe identifiziert, auch viel noch beeinflussen. Auch da kannst du ja dann eine Abseitsstellung klarer kaschieren oder eben klarer ersichtlich machen. Und daran hängen sich halt auch viele Kritiker auf, beziehungsweise darauf beziehen sie auch einen Großteil ihrer Kritik.
Ich glaube,
mir fehlt die Energie, glaube ich, das jetzt so groß aufzumachen, das Fass. Ich finde, das ist so ein bisschen, wenn Kinder diskutieren, dass sie irgendwas nicht dürfen, weil es für sie schädlich ist oder keine Ahnung, weil es klare Regeln gibt, sie sehen es dann nicht ein und diskutieren trotzdem. Und so komme ich mir vor, wenn ich jetzt wieder über den Videobeweis, der inzwischen so etabliert, aber auch umstritten ist, diskutiere und man kommt da ja auch irgendwie nicht weiter. Aber man kann sich echauffieren. Und ich versuche mich jetzt langsam wieder runterzufahren und überlasse dir nochmal ein paar Sekunden, weil du noch was dazu sagen solltest. Und es wäre schade, wenn wir jetzt ganz viel Zeit dafür vergeuden würden, weil wir noch so viele schöne andere Themen in diesem Podcast vorbereitet
Definitiv.
haben.
Ich möchte nur auch nochmal eine Sache mit ein bisschen Entfernung, jetzt nicht nur, weil ich in Südafrika bin, sondern vielleicht auch ein bisschen mit der Draufsicht und eben weg von diesen Einzelentscheidungen. Man darf sich ja auch eine Sache nicht vormachen. Und zwar ist es ja trotzdem so, würden wir jetzt den Videobeweis wieder abschaffen, wir hätten ja trotzdem die Technik und trotzdem die Bilder. Und ich, damit will ich nur sagen, diese krassen vielleicht dann Fehlentscheidungen, eben durch nicht kalibrierte Linien, sondern weil der Linienrichter dann entscheidet und der natürlich dann auch wieder menschliche Fehler macht, so wie wir es ja vorher angeblich so geliebt haben, weil es ja so natürlich ist und weil es über eine lange Saison sich immer wieder ausgleicht und so weiter und so fort. Und wir dann natürlich sagen, aber wenn der Ball im Tor ist und die Fahne unten bleibt, dann können wir Torjubel, dann müssen wir nicht mehr irgendwie auf noch hier Videobeweis und Assistent und nochmal Review Area und alles Rücksicht nehmen, sondern können wir gleich jubeln. Ja, aber aus der Sicht der Benachteiligten und natürlich dann auch mit den Fanlagern und wenn denn diese vermeintlich krassen Fehlentscheidungen getroffen werden, am Sonntag im Doppelpass dann nochmal gezeigt werden, dann ist der Aufschrei ja trotzdem wieder da und dann ist der Schiedsrichter ja trotzdem wieder der Arsch, weil er einen menschlichen Fehler gemacht hat. Also von daher, ich glaube, es würde gar nicht so viel verändern, außer dass man natürlich sich darauf committen könnte, okay, das, was im Stadion passiert, behält in der Jetztzeit, im Hier und Jetzt immer die Gültigkeit.
Du kannst den Videobeweis aus einem ganz einfachen Grund auch nicht einkassieren. Topspiele in der Fußball-Bundesliga werden von 30 bis 32 Kameras gefilmt und begleitet. Und es kann ja nicht sein, dass die Fernsehzuschauer zu Hause auf dem Sofa mehr wissen als der wichtigste Spielleiter im Stadion. Das ist nämlich der Schiedsrichter auf dem Platz. So, und an der Stelle gibt es ja ein Ungleichgewicht. Und wenn du die ganzen Bilder zur Verfügung hast und durch eine Wiederholung in der Review Area oder durch ein Einschreiten eines Videoassistenten im Kölner Keller die Möglichkeit hast, eine krasse Fehlentscheidung zu korrigieren, dann nutzt du sie auch. Und weil es halt so viele TV-Kameras bei den Topspielen der Fußball-Bundesliga in all den Stadien gibt, wird der Videobeweis nicht wieder einkassiert, nicht wieder zurückgenommen, um den Schiedsrichter einfach nicht noch dümmer aussehen zu lassen. Aber jetzt sind natürlich krasse Entscheidungen passiert, auch krasse Fehlentscheidungen übrigens ohne Videobeweis, wie du richtigerweise gesagt hast, in der zweiten Runde des DFB-Pokals, sodass das Thema wieder ein bisschen mehr Würze bekommen hat. Das kann man ja auch daran feststellen, dass wir uns jetzt auch schon seit 5-6 Minuten an diesem Thema die Zähne ausbeißen, aber wir kommen an der Stelle auch nicht so richtig weiter.
Und du müsstest natürlich auch erstmal wieder einen Zwischenmieter finden für den Kölner Keller.
Wer absolut. Soll denn danach dahin, vielleicht auch ne? Da im Podcast-Keller. Vielleicht gibt es ja, ein paar Kollegen, die vielleicht über Viktoria Köln oder über den FC so einen Geißbock-Podcast oder sowas machen wollen oder keine Ahnung. Also wir wollen jetzt hier nicht die möglichen Namen droppen und dafür sorgen, dass die gar keinen Grips mehr investieren müssen. Aber da gäbe es bestimmt viele Möglichkeiten. Also da könnte man ja auch aus Kultgründen eine entsprechende Miete aufrufen. Also ich glaube, den Kölner Keller bekämen die ganz schnell wieder vermietet. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen.
Aber apropos Keller, also so ein bisschen Keller, so ein bisschen Luka Modric roch es ja auch, also nicht nach Luka Modric, aber so ein bisschen Modric roch es ja auch in Hamburg, also damit meine ich so in Richtung Tabellenkeller. Und du bist ja am Wochenende so im noch nicht ganz unten, aber wenn man so Richtung Kellertreppe geht, ne? Also nicht ganz unten im Keller, wenn man sagt, so ich bin auf halber Treppe und da unten, wo die Mineralwasserkisten stehen, da warst du ja. Du warst ja nicht ganz unten, aber du warst ja beim HSV gegen Borussia Dortmund und Michael Augustin. Ich habe dich jetzt gerade eben hier so schlecht gemacht mit Fehlprognosen. Du hast ja in der vergangenen Folge gesagt, dass du glaubst, dass der HSV das den Dortmundern sehr schwer machen wird. Wie laut war es denn nun in der 97. Spielminute im Hamburger Volksparkstadion?
Ja, sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob ich das Volksparkstadion jemals so laut erlebt habe. 90 plus 7, Rensford Königsdörfer trifft mit seinem 21. Torschuss in dieser Saison per Kopf zum ersten Mal in dieser Saison zum viel umjubelten und hochverdientem Ausgleich für den HSV. Er ist auf den Knien zur Eckfahne gerutscht, hat den Rasen vertikutiert und ich bin mir sicher, beim HSV, pfiffig wie sie sind, haben sie diese paar Meter längst ausgebuddelt und ins HSV-Museum gepackt. Also da war was los. Völlig ironiefrei, es war unfassbar laut und es war hochverdient, was sich da in der 90 plus 7 Minute ereignet hat. Der HSV hat das wirklich sehr gut gemacht gegen Borussia Dortmund. Im tiefen Block verteidigt, leidenschaftlich die Zweikämpfe geführt, die Räume eng gemacht und das mit einer Dreierabwehrkette, die so eigentlich nicht vorgesehen war. Torunariga, der 18-jährige Abwehrchef Vuškovic und Capaldo. Capaldo ist ja eigentlich auch ein Mittelfeldspieler, muss immer mal wieder als Innenverteidiger aushelfen und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der ist wirklich bis an die Erschöpfungsgrenze und darüber hinaus gegangen, ist dann auch irgendwann ausgewechselt worden. Und Torunariga war ja auch mit so einem Restrisiko verbunden, seiner Aufstellung, weil der hatte seinen letzten Einsatz am zweiten Spieltag. Und da rede ich natürlich als St. Pauli-Fan gerne drüber. Da gewann St. Pauli mit 2:0 im Volksparkstadion. Torunariga sah gegen Utonji keinen Stich, war heillos etwas überfordert. Und man mag heute am 10. November gar nicht mehr glauben, dass es diese Szene in dieser Saison, die ja noch gar nicht so alt ist, tatsächlich mal gegeben hat. Torunariga Riga war gut, Utonji war gestern als Einwechselspieler für St. Pauli in Freiburg erneut schlecht. Ich will nicht abschweifen, also Torunariga, Vuškovic, Capaldo, die Dreier-Abwehrkette des HSV. Umso erstaunlicher, dass Borussia Dortmund gegen diese ersatzgeschwächte Hamburger Mannschaft, bei der ja El Fadli kurzfristig, längerfristig ausgefallen ist, kurzfristig, längerfristig, ist auch schön, ne? Also er hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, einen Tag vor dem Spiel, und fällt jetzt längerfristig aus. Aber Dortmund hat gegen diese, ich will sie nicht Notabwehr nennen, aber ja nicht Stammabwehr der Hamburger, nur eine Torchance kreiert, und aus der ist dann das einzige Tor, das 1:0 von Chukwuemeka Emeka in der 65. Minute entstanden. Und ich finde das wirklich erschreckend, dass Champions-League-Spieler wie die, die Borussia Dortmund zur Verfügung hat, gegen einen angeschlagenen Aufsteiger, der ja auch mit 3 Niederlagen am Stück in diese Partie gegangen war, so ideenlos spielt. Also wirklich, Borussia Dortmund ohne Kreativität im Mittelfeld, ohne Spielmacher, Gyarassi ohne Strafraumaktion, der hat immer wieder versucht, Fouls außerhalb des 16ers zu ziehen, hat das ja ansatzweise auch geschafft, aber aus diesen Standardsituationen ist dann auch keine Gefahr herausgegangen. Dortmund hat keinen Spielmacher, niemanden, der das Spiel beschleunigen kann. Chukwuemeka, der hat das ja ansatzweise gemacht, war noch der beste Dortmunder. Und so kann ich mir auch die letzten Resultate erklären. Also vor diesem 1:1 beim HSV gab es ja auch 4 weitere Spiele mit jeweils nur einem Tor, das Dortmund in der Bundesliga erzielt hat. Okay, dabei waren 1:0-Siege in Augsburg, ein 1:0-Sieg zu Hause gegen den 1. FC Köln. Aber Borussia Dortmund spielte am Samstag sehr, sehr schlecht Fußball. Und ein großes Kompliment an den HSV, der sich diesen Punkt erkämpft hat und absolut angekommen ist, finde ich, in der ersten Liga. 9 Punkte nach 10 Spielen sind nicht viele, aber der Weg ist, finde ich, genau richtig. Der HSV kann im tiefen Block verteidigen. Die Transformation von zweiter auf erster Liga hat funktioniert. Die Hamburger spielen sich nicht viele Chancen, haben vielleicht auch nicht die Abschlussqualität, aber gegen Dortmund war das genau der richtige Ansatz. Und für mich ist der Plan von Merlin Polzin sehr spät, aber am Ende zu 100% aufgegangen.
Ja, rund um seinen 35. Geburtstag, und bei Borussia Dortmund kann man dann ja unterm Strich festhalten, das war nicht Chupo-Meckern auf hohem, sondern Chupo-Meckern auf niedrigem Niveau, ne?
Absolut. Und weißt du, was mich auch noch sehr bewegt hat, ist jetzt vielleicht, ja doch, schon bewegt hat. Also es war emotional vor dem Anpfiff. Da war Dennis Diekmeyer, der ja 8 Jahre für den HSV spielte. Der HSV hat ja Diekmeyer eingeladen, weil seine 14-jährige Tochter an einer sehr seltenen Art von Nierenkrebs erkrankt ist. Also sie kämpft um ihr Leben, und der HSV hat zu diesem Spieltag ein Sondertrikot getragen. Yes, we cancer stand auf der Brust. Damit sollte die Bedeutung der Krebsvorsorge und auch die Bedeutung der Früherkennung herausgestrichen werden. Und da wurde Dennis Diekmeyer dann in die Stadionshow vor dem Spiel integriert, wurde interviewt, hat erzählt, wie es so ist, die Krebsdiagnose seiner jungen Tochter erhalten zu haben. Und dann erzählte er, wie lebensbejahend sie ist und was für eine Kämpferin sie ist und was für ein Vorbild sie auch ist. Und dann blieb ihm die Stimme weg und dann fing er an zu weinen. Und dann fingen 57.000 Zuschauer an zu klatschen. Und also da ging mir wirklich ein Schauer den Rücken runter, weil das war, ja, die Geschichte ist ja bekannt. Also die habe ich jetzt nicht am Samstag zum ersten Mal erfahren. Das arme Mädchen hat schon sehr lange diese fürchterliche Krankheit. Aber so dann auch als Zuschauer, in dem Fall war ich ja Zuschauer, damit konfrontiert zu werden, das ist mir schon nahe gegangen, und mit mir auch vielen anderen im Volksparkstadion. Ich würde mal sagen, allen im Volksparkstadion.
Ja, das ist natürlich eine riesengroße Tragödie. Da kann man natürlich jetzt für die Tochter von Dennis Diekmeyer sprechen, als aber auch ganz generell für alle Krebspatienten, die jetzt erstmal keine Therapie und deswegen auch erstmal keine Heilungschance haben. Und ja, das ist natürlich super traurig. Und ich glaube, dass man das vielleicht dann doch auch noch irgendwie individualisieren kann. Ich glaube, dass das ohne irgendwie etwas besonders dramatisch oder weniger dramatisch charakterisieren zu wollen, aber ich glaube, dass es natürlich sozusagen auch nochmal ein Härtefall ist, wenn man sozusagen über die eigenen Kinder spricht. Ich glaube, das ist dann doch nochmal auch was ganz Schlimmes. Und ja, von daher, ja, was soll ich dazu sagen? Kann ich 1:1 nachvollziehen? Ich verfolge das auch schon seit längerem, gibt ja auch immer mal wieder, sie gehen da ja auch ganz offen mit um, also Dennis Diekmeyer, seine Frau und die gesamte Familie, da gibt es ja auch immer mal wieder Social Media Postings von denen oder eben auch Interviews und die natürlich auch herzzerreißend sind. Und ich glaube, das ist natürlich auch die, natürlich nicht die emotionale Flucht nach vorne, aber natürlich irgendwie so die Verzweiflung, die dich nach vorne treibt, in der Hoffnung, dass es vielleicht dann doch noch irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der eine Idee hat, eine Hilfe einzuleiten. Also von daher kann ich das verstehen. Das Einzige, was ich mich tatsächlich in diesem Zusammenhang gefragt habe, tatsächlich mit dieser Botschaft Yes, we cancer, da dachte ich mir irgendwie so, boah, das fand ich, also ich meine, wenn, glaube ich, sich niemand über andere gewollte Wortspiele beschweren darf, ich glaube, dann sind wir das. Aber ich fand irgendwie so dieses Yes, we cancer, fand ich so irgendwie wirklich sehr gewollt. Also ich glaube, es hätte nicht dieses Obama-Vergleichs bedurft, um dann irgendwie eine Botschaft in Richtung Krebs zu schicken, die ja gleichermaßen dann auch, was soll die denn eigentlich aussagen? Ja, wir Krebs. Also das fand ich irgendwie so...
Ja, man muss dazu sagen, dass von Cancer die letzten drei Buchstaben CER waren durchgestrichen. Ne? Also Yes, we can war eigentlich zu lesen auf dem Trikot, aber durch das durchgestrichene C, E und R hat man halt das Wort Cancer dann auch erkennen können. Ja, also man versteht, glaube ich, die Botschaft. Ne? Also den Krebs, den Kampf am Sagen durch Früherkennung, durch ja, regelmäßige Krebsvorsorge. Das war die Botschaft, die dahinter stecken sollte.
Okay, ja. Kann ich verstehen. Also die Botschaft, wie gesagt, das Marketing war mir ein bisschen zu hoch, aber ein besonders emotionaler Moment in jedem Fall. Bestimmt, ja.
Ja, finde ich auch. Weniger emotional war das, was in Wolfsburg passiert ist, beziehungsweise in Bremen am Freitag
hat Paul Simonis zum letzten Mal ein Spiel
mit dem VfL Wolfsburg verlieren dürfen. Naja, ich gucke so auf unseren imaginären Themenzettel, auf die fortschreitende Zeit. Wir müssen ja so ein bisschen durchkommen hier. Ja, ich weiß, das ist ein harter Bruch, aber ich finde, von Krebs ist jeder andere Übergang zu einem Fußballthema hart und unpassend. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Wolfsburg hier aufs Thementableau gehoben. Paul Simonis ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg. Daniel Bauer jetzt wieder, der U19-Trainer. Wollen wir uns daran ein bisschen abarbeiten, ohne jetzt vielleicht zu viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu vergraulen, weil Wolfsburg ist auch nach der Trainerentlassung noch nicht so richtig sexy.
Nee, also Simonis ist jetzt ja quasi das Bauernopfer geworden und hat aber...
Ja, das Baueropfer.
Das Baueropfer. Ne? Und ja, da man kann eigentlich nur sagen...
Wenn Simonis zum Baueropfer wird, vielleicht ist das ein Titel, oder? Ich schreibe mal mit. Zum Baueropfer wird. Ich habe nämlich keine Idee,
jetzt wie wir die Folge sonst nennen könnten. Ne? Jetzt war ich einmal ganz kurz weg.
Nö, du warst nicht weg. Ich habe nur gesagt, dass die heutige Folge auch heißen könnte, wenn Simonis zum Baueropfer wird. Und ich habe das gerade mal aufgeschrieben und auf Wiedervorlage gelegt.
Ja, okay. Wenn ja, können wir machen. Also, um es auch wieder mit RTL zu beschreiben, also Simonis danced auch nicht mehr. Let's Dance ist vorbei, Stop Dance. Und Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, die Emotionen sind ausgeblieben von Anfang an, im Sinne von, man konnte nicht irgendwo an irgendwelchen Ecken und Enden erkennen, dass Simonis die Mannschaft emotionalisiert hätte. Dann gab es relativ früh schon so Revolten, hat man ja gehört, im Team. Und ich glaube, auch da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, wenn sich nun wirklich ein Verein das nicht erlauben kann, sich nicht besonders auf die Hinterfüße zu stellen, um eben besonders irgendwie zu schauen, wie man im Teambuilding in einem ja schon eher als Gewerkschaft wiederzuerkennenden Konstrukt zu fungieren, dann hast du, glaube ich, ganz generell in Wolfsburg keine Chance auf Erfolg. Und all das hat er nicht geschafft und dann war im Prinzip so der letzte Strohhalm. Aber er ist ja der große Pokaltrainer, weil er in der vergangenen Saison in den Niederlanden den Pokal gewonnen hat. Und als er dann nun eben auch noch vor 10.000 und ich sage jetzt mal 73 Zuschauern gegen Holstein Kiel ausgeschieden ist, ich glaube, da war dann eigentlich das Thema auch schon durch. Und von daher ist es ja auch überhaupt nicht überraschend, dass das jetzt so gekommen ist.
Ja, es ist interessant, dass du im Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg das Wort Team jetzt zweimal benutzt hast. Es ist eigentlich mehr so eine Arbeitsgemeinschaft. Ja. Also Team Spirit ist, und das sagt ja auch so jemand wie Maximilian Arnold, leicht verklausuliert, aber immer wieder vor laufendem Mikrofon, Team Spirit gibt's da einfach nicht in dieser Mannschaft. Das ist eine Ansammlung von Spielern, die nicht miteinander können. Es gibt viele Grüppchen in dieser Mannschaft. Vielleicht sind auch die Dänen eine Gruppe, 6 Dänen mittlerweile in Wolfsburg. Christian Eriksen, der neueste und prominenteste, der mächtige Mann im sportlichen Bereich, der Sportgeschäftsführer Peter Christiansen ist zufälligerweise auch ein Däne. Und der soll ja, so liest man zumindest in den Boulevardmedien, die sich beruflich mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen, Simonis den Spieltagskader diktiert haben. Und wenn das wirklich stimmt, dass Simonis die Mannschaft so zusammengestellt hat oder den Kader für das jeweilige Bundesligaspiel so zusammengespielt hat, wie es sein vorgesetzter Sportgeschäftsführer Christiansen wollte, dann wäre das natürlich ein No-Go. Dass der Kader grundsätzlich schlecht zusammengestellt ist, ist, glaube ich, klar, auch wenn man sich die Ergebnisse betrachtet. Alleine zu Hause, ich meine, Wolfsburg ist seit Januar ohne Heimsieg, hat im Januar, also wir reden von Januar 2025, zuletzt ein Heimspiel in der Bundesliga gewonnen. Und Simonis, du hast seinen Erfolg angesprochen, wurde in den Niederlanden mit den Go-Ahead Eagles sensationell Pokalsieger. Aber das war seine erste Profistation, das war sein erstes Jahr als Profitrainer. Also man hat in Wolfsburg einen Rookie verpflichtet, dem man diesen ja willkürlich zusammengestellten Kader anvertraut hat. Da waren auch Spieler dabei oder sind immer noch Spieler dabei wie Jonas Wind und Mohamed Amoura, die eigentlich wechseln wollten oder sollten, aber dann zum Ende der Transferperiode doch keinen neuen Verein gefunden haben, die dann im Falle von Amoura, obwohl sie mit Abstand die Besten sind, aber auch nicht sofort wieder integriert wurden und beachtet wurden und eingesetzt wurden. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ich-AGs, da sind wir wieder bei der Arbeitsgemeinschaft und ein ewiges Wolfsburger Problem. Der Standort und das Umfeld sind emotionslos und wenn Geld der einzige Antrieb ist, also wenn du Spieler nur aufgrund des Gehalts, des üppigen Gehalts verpflichten kannst, dann ist das selten ein guter Ratgeber und selten eine gesunde Basis, um ja, erfolgreich Fußball zu spielen.
Absolut, und ich sage das auch völlig frei von, wir haben da irgendwie so ein zweites Hobby, wir hacken gerne auf dem VfL Wolfsburg rum, sondern das ist ja auch das, was alle Spieler immer wieder gesagt haben, beziehungsweise dann ja auch bei anderen Vereinen in anderen Situationen sagen, wie zum Beispiel ja am Wochenende in Köln zum Beispiel oder von mir aus auch in Mönchengladbach und natürlich auch in Dortmund sowieso, aber oder hier beim VfB Stuttgart aufzulaufen und dann gehst du da raus und dann hast du diese Fanmassen und das ist Wahnsinn, das ist ein Kindheitstraum und so. Und du bist auf der einen Seite dann als Profi in der Fußball-Bundesliga angekommen, aber spielst denn ja wirklich im DFB-Pokal? Ja, klar, ist es dann auch wirklich nur Holstein Kiel, kannst du natürlich auch sagen, aber du spielst dann ja wirklich auch in den englischen Wochen und am Wochenende vor wirklich wenigen Zuschauern und die meisten nicht immer, aber auch häufig kommen dann von den Gästefans mit und das ist ja wirklich dann auch nicht das. Und wenn du dann da vor die Tür gehst und der Nobel-Italiener heißt Vapiano und das sind ja diese ganzen Klischees, aber es ist ja auch einfach wirklich so, dass es schönere Städte in Deutschland gibt und dass du dann als junger Profi da hinkommst und dann aber auch tatsächlich ja vielleicht nochmal 1,5 Millionen mehr verdienst, als du woanders verdienen würdest. Und dann sagst du, okay, ich mach das jetzt mal. Aber ob das denn wirklich dazu beiträgt, dass du wirklich alles und das häufig zitierte Herz auf dem Platz lässt für diesen Verein, ja, so ist es halt auch nicht. Es gab ja mal wirklich diese Truppe, ich weiß nicht, da müssten wir so rund um Dieter Hecking und den DFB-Pokalerfolg und Gila Wugi und als sie da
2015. Ja,
und ich glaube, Naldo war da, glaube ich, auch noch.
De Bruyne, mit am Start, Kevin, ne?
Ja,
De Bruyne.
Genau, da hattest du natürlich auch noch andere Stars, definitiv. Aber da hat man ja wirklich damals auch gehört, dass es diesen Zusammenhalt in der Mannschaft gab und dass die Spieler viel auch außerhalb des Platzes zusammen gemacht haben und vor allen Dingen dann auch die Familien, die sich dann ja auch bei den Spielern, die da länger gespielt haben, angesiedelt haben und auch untereinander viel gemacht haben. Und das ist, glaube ich, wirklich, es sei denn, du machst doch mal das ganz große Portemonnaie auf und dann leben wir wieder von individuellen Spielern. Aber wenn du das eben nicht machst, dann ist das, glaube ich, die einzige Chance beim VfL Wolfsburg, dass du das halt wieder hinbekommen musst. Aber wiederum zurückerinnert an das, was ich davor gesagt habe, ist das halt auch nochmal exorbitant schwerer als bei anderen Vereinen. Das ist halt einfach so.
So, und jetzt habe ich eine geniale Überleitung. Wie bringt man Menschen zusammen? Schunkelnd, betrunken, Lieder singen. All das passiert morgen am 11.11. in Köln. Und wer spielt in Köln? Wer ist der neue Shootingstar beim 1. FC Köln? Das ist Said El Mala.
Ich dachte, als du gerade eben gesagt hast, wie bringt man Leute zusammen, schunkelnd, betrunken, Lieder singen? Oder wie man in Norddeutschland sagt, Heiligabend, ne? Aber gut, du meinst jetzt was anderes, ja?
Ja, aber ja, Heiligabend dauert noch so rund 6 Wochen vielleicht, genau. 11.11. oder für Said El Mala jetzt ein Termin, der vielleicht nicht ganz so fett in seinem Terminkalender steht. Ich hätte auch eine andere Überleitung wählen können. Rate mir, wer gerade in Wolfsburg ist. Said El Mala ist gerade in Wolfsburg mit der Nationalmannschaft. Die hat nämlich heute vor 4000 begeisterten Trainingskiebitzen in der AOK-Arena ein öffentliches Training durchgeführt, um sich auf das nächste WM-Qualifikationsspiel am kommenden Freitag in Luxemburg vorzubereiten. Da werde ich übrigens sein. Ich fahre für Anstoß nach Luxemburg, ins Großherzogtum Luxemburg, aber nicht abschweifen.
Wenn, noch man könnte abschweifen. Die Folge auch Zeit nennen, wenn Anstoß Luxemburg Probleme hat. Ne? Aber gut, nein, okay, Said El Mala. Genau, 4000 und ein paar Zerquetschte in Wolfsburg oder wie man normalerweise sagt, ein ganz normales Heimspiel, aber es war nur das Training und du...
Es war das Training der DFB-Stars.
Ja. Und morgen ist in Köln übrigens auch nicht Kölle Alav, sondern natürlich Kölle Malav, ne?
Kölle Mala, genau. Said El Mala wird aber nicht daran teilnehmen können, weil er gerade beruflich in Wolfsburg zu tun hat. Aber der hat ja auch nicht seinen besten Tag erwischt. Gegen Mönchengladbach im Derby wurde er nach 45 Minuten ausgewechselt. Und ja, das hat ihn vielleicht doppelt geschmerzt, weil 2021 war er ja noch U15-Spieler von Borussia Mönchengladbach, war dort im NLZ und ist nicht in die nächste Altersstufe übernommen worden. Und danach wollte er sogar mit Fußball aufhören. Gut, dass er es nicht gemacht hat. Ne? Er ist dann ja in die Niederrheinliga gewechselt, also in außerhalb eines NLZ zu einem Verein, TSV Meerbusch. Und da hat er 2 Jahre gespielt, übrigens immer Seite an Seite mit seinem Bruder Malek, der ist 14 Monate älter als er. Die beiden machen seit der Kindheit alles zusammen. Malek ist nicht ganz so gut wie Said, aber der spielt mittlerweile auch für den 1. FC Köln, allerdings für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Und die beiden wechselten dann zu Viktoria Köln. Und da ist ihm dann, ich habe es ja eben schon mal gesagt, in seinem 4. Spiel für Viktoria in der 3. Liga dieses Traumtor gegen den VfB Lübeck gelungen, das an das Tor von Luis Diaz erinnert, das der am Samstag in der Bundesliga für die Bayern gegen Union Berlin erzielt hat. Ja, Sommer 24, Vertragsunterschrift beim FC, wurde dann wegen der Transfersperre noch ein Jahr an Viktoria Köln ausgeliehen, hat 13 Tore in der 3. Liga geschossen und ist jetzt plötzlich der Shootingstar der Bundesliga. Nach nur 9 Spielen, 4 Toren und 2 Assists ist er von Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche Nationalmannschaft für diese WM-Qualifikationsspiele nominiert worden. Und jetzt kommst du. Ist das richtig, ihn so früh zu nominieren? Ist das zu früh? Ist das korrekt? Ist das falsch? Wie stehst du dazu?
Also erstmal war ja die Bedingung, dass er dann den Vertrag, das fand ich ja auch ganz schlau, denn es waren ja auch schon damals mehrere Vereine an ihm dran, dass er den Vertrag beim 1. FC Köln unterschreibt, dass sein Bruder sozusagen mit auf die Payroll kommt. Das haben die El Malas schon ganz schlau gemacht. Und ich finde, das ist absolut okay. Und ich halte auch nicht so richtig viel von diesem Welpenschutz oder das kann ja zu früh kommen, sondern ich glaube, es ist total wichtig und richtig und das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, wenn wir uns darauf committen, das ist so ähnlich wie mit dem Videoschiedsrichter, also entweder gibt es das oder nicht, aber wenn wir uns darauf committen, dass wir sagen, wir lassen die formstärksten Spieler spielen, dann gilt das eben nicht nur für einen Kevin Behrens und für einen Marvin Ducksch, sondern dann gilt das natürlich auch für Spieler, die vielleicht jetzt 17, 18 oder 19 Jahre alt sind und ich glaube, es kann ihnen vor allen Dingen auch helfen, auf ganz unterschiedlichem beziehungsweise in ganz unterschiedlichen Richtungen. Zum einen, glaube ich, so aus sportpsychologischer Sicht, du hast ja auf der einen Seite das Talent und hast den Ehrgeiz, aber dieses sogenannte Pacing ist ja sozusagen das, was du adaptierst, was du dir abschaust. Und das ist ja genauso das, dass wenn du in die zweite Liga absteigst, dass du im Trainingsalltag dich natürlich auch ein Stück weit dem Niveau anpasst und so glaube ich, ist es auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo das Trainingsniveau nochmal wieder ein bisschen höher ist, dass du dann natürlich auch die Chance hast zu adaptieren. Und dass du natürlich auch vielleicht, wenn du gerade die Flügel so groß zur Spannweite ausstreckst, dass du dann denkst, okay, du kannst jetzt fliegen, dass es dir wahrscheinlich auch nochmal hilft, um zu gucken, dass man dir zeigt und dass du auch gezeigt bekommst, dass du vielleicht einen riesengroßen Schritt gemacht hast zu einem großen, guten Bundesligaspieler, vielleicht auch zu einem überdurchschnittlichen, aber dass dazu natürlich auch noch eine Menge gehört, dass das dann vielleicht auch auf diesem Niveau, auf dem du dann ja auch trainierst in diesen Trainingslehrgängen, das dann irgendwie auch nochmal zu bestätigen. Also ich glaube, das ist in jedem Fall gut, weil man natürlich ganz viel lernen kann, wohl wissend, dass natürlich von außen medial natürlich dann nochmal mehr auf dich einprasselt und dann bist du A-Nationalspieler und kannst natürlich noch mehr durchdrehen. Aber das ist dann wiederum auch die Frage, wie die einzelnen Charaktere so gestrickt sind. Aber unterm Strich bin ich absolut dafür, das so mal zu machen. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ich muss dazu sagen, es ist ja auch noch Hassan Ouedraogo heute nachnominiert worden, der Leipziger, auch erst 19 Jahre jung, hat auch erst 13 Bundesligaspiele, 17 Zweitligaspiele und der ist für den verletzten Nadim Amiri nachnominiert worden. Aber über Leipzig wollen wir ja sowieso sehr selten reden hier in diesem Podcast. Deswegen werde ich jetzt eine Frage über Said Elmala oder zu Said Elmala beantworten. Wie stehe ich dazu? Vor allen Dingen bin ich überrascht. Also einmal mehr wird klar, es zählt das aktuelle Leistungsprinzip bei Julian Nagelsmann. Das ist, finde ich, richtig. Trotzdem kommt diese Nominierung für mich überraschend, weil er hat vor 4 Wochen gesagt, im Oktober, da gab es ja die letzte Länderspielpause, da gab es ja auch 2 WM-Qualifikationsspiele, da wurde er auch auf Elmala angesprochen, der Bundestrainer, und da hat er gesagt, ich halte wenig von diesem extrem frühen Hype und wenn ich mal Elmala nehme, also er hat das Thema von sich aus angesprochen, ein super Spieler, wird sicherlich auch ein Topspieler, aber er hat noch Schritte zu gehen. Und vier Wochen später, nachdem er jetzt auch noch nicht ganz so viele weitere Schritte gegangen ist, ist Elmala plötzlich dabei. Das finde ich überraschend. Alles richtig, was du gesagt hast. Ich hätte aber trotzdem, glaube ich, mir diesen Spieler über eine längere Phase erstmal angeschaut, weil man muss ja auch mal erstmal abwarten, wie der das so verpackt. Also der wohnt, glaube ich, immer noch bei Mama und Papa. Die Mutter ist Deutsche, der Vater ist Libanese in Krefeld. Ist jetzt seit ein paar Monaten Bundesligaspieler, war genau knapp zwei Saisons Drittligaspieler, also hat eigentlich eine komplette Saison, das war die letzte, 2024, 25 im Profifußball gespielt. So, und jetzt gleich Nationalmannschaft. Boah, das ist echt viel, was der jetzt innerhalb weniger Monate verpacken muss. Warum nicht einfach mal so das letzte Saisondrittel abwarten oder bis in den März warten, weil da gäbe es ja auch wieder eine Länderspielunterbrechung. Das wäre dann die nächste nach dieser Länderspielpause jetzt im November. Hätte vielleicht auch gereicht. Oder ihn kurz vor der Kadernominierung so als David Odonkor 2.0 als Überraschungsteilnehmer mitzunehmen und jemanden im Kader zu haben, der irgendwie so wie völlig, wie Kai aus der Kiste, also zumindest für die internationalen Beobachter kommt. Das hätte ich mir an dieser Stelle, glaube ich, mehr gewünscht. Wenn er jetzt natürlich gegen Luxemburg 2 Tore schießt und gegen die Slowakei 2 vorbereitet und vielleicht auch noch so ein tolles Tor macht wie Luis Diaz zuletzt oder wie er für Viktoria Köln gegen den VfB Lübeck, dann ist das alles, was ich gerade gesagt habe, natürlich hinfällig. Dann will ich davon nichts mehr wissen.
Ja, ich meine, dann könnte natürlich auch die Anschlussfolge dazu passen, wenn er dann so spielt wie vielleicht ja im Derby gegen Borussia Mönchengladbach, wenn Elmala wie ausgewechselt spielt. Aber das ist ja natürlich jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ach, ich meine, es ist doch auch so, dass man während dieser WM-Qualifikation auch als Trainer immer noch die Chance hat, etwas auszuprobieren. Und ich finde, lass uns das doch ausprobieren. Also genauso, ich hätte das zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm gefunden. Ich meine, Lennart Karl ist jetzt für die U21 nominiert, auch den nochmal mitzunehmen. Also das heißt, man kann ja auch etwas testen, um zu sagen, okay, das ist es noch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Also das ist ja sozusagen, es ist ja nicht immer nur eine Erkenntnis ist ja nicht immer nur dann etwas wert, wenn sie positiv ausfällt. Das heißt ja auch nicht, dass er sozusagen...
Ja, aber pass auf, es sind ja keine Testspiele. Ne? Deutschland hat sich noch nicht für die WM qualifiziert. Nein. Es gibt noch diese Spiele in Luxemburg und gegen die Slowakei. Das ist der härteste Rivale im Kampf um den Gruppensieg. Ja, ich weiß, beides Außenseiter. Aber in Bratislava, wir haben hier auch im September drüber gesprochen, hat die deutsche Nationalmannschaft gegen die Slowakei verloren. Also Lennart Karl jetzt noch testen, ne, hätte ich, glaube ich, nicht so gut gefunden. Ich mag Elmala als Spielertypen. Ich war berauscht, als ich in Wolfsburg das Spiel gegen den FC gesehen habe. Und er wurde eingewechselt und er hat innerhalb kürzester Zeit so viele gute Aktionen gehabt. Hat mit seiner Präsenz, mit seiner Anwesenheit, das Spiel der Kölner in eine so positive Richtung verändert. Ich finde den Typen gut. Ich hoffe auch, dass der so sich so weiterentwickelt und eines Tages ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft wird. Gleichzeitig hoffe ich aber, dass er lange noch beim FC spielt und möglichst unbeschwert und unter dem Hype nicht zusammenbricht. Und das darf man ja auch alles nicht vergessen. Und da hat, finde ich, auch ein Bundestrainer eine gewisse Verantwortung. Er wird sich informiert haben im Umfeld des FC, wird mit Lukas Kwasniok gesprochen haben, vielleicht auch mit Olaf Janssen, der lange bei Viktoria Köln trainiert hat. Sollte er machen, so als Bundestrainer, sich möglichst viele Informationen aus allen zur Verfügung stehenden Richtungen einholen. Hat er hoffentlich gemacht. Und dann geht das auch alles gut. Aber ich glaube, es hätte auch nicht geschadet, wenn Elmala noch ein paar Monate nicht zur Nationalmannschaft gehört hätte. Eines zeigt aber dieses Beispiel und auch das Beispiel von Hassan Ouedraogo. Der Weg zur U21 in die A11 ist unter Nagelsmann kürzer geworden. Collins war auch dabei. Brown ist jetzt wieder dabei. Und das ist natürlich auch ein Ansporn für alle anderen Spieler, die in der U21 unter Antonio Di Salvo spielen.
Ja, diese Diskussion läuft ja ganz klar unter dem Motto Ultra Stay or Ultra Go. Und anscheinend ist ja Ultra Go, also die Ampel auf Grün, deutlich gestellt. Aber ich finde, das, was du gerade eben gesagt hast, ist ja auch quasi dann ein bisschen das, was der VAR auch so bewerten würde. Also entweder sozusagen 0 oder 1. Es ist ja nun auch so, und es wird ja auch nicht so sein, dass das Spiel jetzt gegen Luxemburg und Slowenien, ne? Slowakei. Sorry, ich war natürlich gedanklich bei Adrian Kapralik. Nein, gegen die Slowakei. Es ist ja natürlich auch nicht so, dass Julian Nagelsmann den jetzt mitnimmt, um ihn als Unterschiedsspieler, ich sag mal so, als hängende Spitze oder auf die Harry-Kane-Position zu packen. Und das ganze gesamte Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wird auf ihn zugeschnitten sein. Sondern das ist natürlich so einer, der sollte jetzt mal so ein bisschen genau diese Trainings-, diese Lehrgangssituation mitschnuppern, auf höherem Niveau trainieren. Und wenn Deutschland dann, ich sag mal, in der 75. Minute 3-0 führt, dann bringst du den nochmal rein und dann darf der sich auch nochmal beweisen. Also ich glaube, das wird seine Aufgabe sein oder vielleicht auch einfach gar nicht. Es gab ja auch schon den einen oder anderen Spieler, der dann eben noch nicht gekommen ist, sondern dann lernst du den halt erstmal
kennen. Paul Nebel beispielsweise, genau. Ne, der war ja auch dabei, aber auch nur bei einem Lehrgang. Jetzt ist er mit Mainz im Abstiegskampf, ist kein Kandidat mehr. Angelo Stiller überraschend auch nicht dabei. Den sehe ich perspektivisch so als legitimen Nachfolger von Toni Kroos, der dann irgendwann, wenn wir beide diesen Podcast mit langen grauen Bärten machen, so mit 120 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beenden wird. Also der ist auch nicht dabei, hat mich sehr überrascht. Aber ja, gut, so ist das halt. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr zur Nationalmannschaft sagen. Ich werde zumindest beim Spiel in Luxemburg sein. Und ich hoffe, dass ich das Said El Malawi von dir gerade angekündigt dann so ungefähr 15 Minuten spielen sehen werde, weil das will ich auf jeden Fall nochmal dick unterstreichen. Diesen Typen sehe ich extrem gern spielen.
Ich stelle mir das dann so vor, wenn so ein Konterangriff läuft, da muss man ja als Reporter noch schneller sprechen als ohnehin und dann laufen Jamal Musiala und Said El Mala auf den Torhüter zu und dann wird es halt immer schneller. Ne? Also aus
El Mala, El Mala, El Mala.
Musiala wird El Mala, Mala, Musiala, Mala, Mala, Musiala, ja. Ist eigentlich Florian Wirtz noch nominiert?
Nein, ne? Der ist noch nominiert, nach dem 0-3 bei Manchester City. Aber die Nominierung hat ja vor diesem Spiel stattgefunden. Selbstverständlich ist Florian Wirtz nominiert.
Aber ja, klar, der ist dabei. Es ist natürlich auch wirklich so, vielleicht nur ein Gedanke noch, das, was Lukas Kwasniok ja jetzt auch noch mal am Wochenende im Interview gesagt hat, lassen wir sie doch erstmal eine Entwicklung nehmen, denn das haben wir natürlich auch schon bei anderen Spielern gesehen, in anderen Ligen und das dann auch rechtfertigen und so. Da gab es natürlich auch viele, viele Karrieren, die ins Stocken geraten sind und ich will jetzt noch gar nicht von ins Stocken geraten sprechen, aber es ist ja nun auch offensichtlich, dass Florian Wirtz nicht vom Start weg so funktioniert, wie sich das beide vorgestellt haben und das gehört natürlich auch
in Liverpool,
ja, genau, auch zur Wahrheit dazu. Ne?
Und Kwasniok und El Mala, ich meine, El Mala hat jetzt in Mönchengladbach erst das dritte Mal in der Startelf beim FC gestanden. Ne? Also Kwasniok hat ihn sukzessive und auch behutsam aufgebaut, so möchte ich das mal bezeichnen. Wenn jetzt ein A-Nationalspieler El Mala zum FC zurückkommt und dann irgendwann erstmal nur auf der Bank sitzt, dann ist das ein Riesenthema. Das muss Kwasniok dann immer moderieren. Und aus seiner Sicht ist es wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung, weil ein Spieler, der gerade noch frisch ist in der Bundesliga und auch alles erstmal so verpacken muss und möglicherweise ja auch eine Waffe ist, wenn er dann reinkommt, ein Unterschiedsspieler, wenn der dann nur auf der Bank ist, dann heißt es von der Gegenseite immer wieder, aber der ist doch A-Nationalspieler, warum sitzt denn der auf der Bank? Das kann auch für Kwasniok als FC-Trainer noch richtig nervig werden.
Ja. Das bestimmt. Also ja, klar. Und dann gibt es natürlich auch Berater, die von draußen reinfunken und so. Das ist ja auch alles bekannt. Aber ich, wie gesagt, ich finde das jetzt erstmal ganz spannend und bin dann auch auf deine Eindrücke gespannt, wenn du erstmal dein Opel Ascona bei Wasserbillig dann nochmal günstig getankt hast da in Luxemburg und dann mit frischen Eindrücken in deinem Kofferraum wieder hochgebraust kommst.
Sehr schön.
Oder?
Sehr schön. Du nimmst mir quasi schon ein bisschen was vorweg, denn jetzt könnte etwas kommen, auf das du dich doch schon seit dem ganzen Flug nach Kapstadt freust und du hast dich wahrscheinlich auch pausenlos darauf vorbereitet, nämlich auf die Kult-Rubrik.
Ja komm, dann let's do, oder?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, mein Lieber. Ich muss jetzt einfach anfangen, weil wir waren thematisch schon in Luxemburg. Von mir gibt es jetzt das ganz große Luxemburg-Quiz. Wasserbillig ist das Stichwort, das du gegeben hast. Ich möchte vielleicht gar nicht so sportlich reingehen in dieses Quiz, aber am Ende werden wir sportlich und beschäftigen uns auch mit Fußball. Erstmal eine Frage, die sich auf das Land Luxemburg bezieht. Wie viele Einwohner hat Luxemburg? A. 677.000, B. 1,25 Millionen oder C. 398.000?
Ich glaube C.
A ist richtig, 677.000 okay. Einwohner, Stand Ende 2024.
Ja, und ein Mensch wie aus Luxemburg ist ja bei mir auch in der Familie, das ist ja mein Schwager, er ist auch ein Luxemburger.
Ah, witzig, ja. Witzig. Denn
liebe
hättest
Grüße
du ihn vorher mal fragen sollen, ja, auch von meiner Seite aus. Liebe Grüße. Der könnte dir bestimmt sagen, wie die Hauptstadt von Luxemburg heißt. Heißt sie A, Metz, heißt sie B, Luxemburg oder heißt sie C, Saarbrücken?
Luxemburg.
Richtig. Welche Sprache wird dort gesprochen? Ist es A, Luxemburgisch, das ist so eine Art deutscher Dialekt mit ja, ein paar mehr französischen Wörtern. Ist es B, Deutsch oder ist es C, Französisch?
Ja, es ist luxemburgisch, aber es gibt natürlich auch große Teile, weil Luxemburg natürlich nicht so groß ist, so an den Grenzgebieten, dass viele, die dann zum Beispiel auch in Deutschland wohnen, ne, zum Beispiel auch in Trier und dann aber auf der anderen Seite arbeiten und in den Grenzgebieten dann vielleicht auch mehr auch Deutsch können, aber die oder natürlich auch auf der anderen Seite gilt früher das Französische das Gleiche, aber es gibt tatsächlich luxemburgisch.
Genau, Deutsch und Französisch wird auch von den meisten verstanden und von vielen auch gesprochen. Ja. Luxemburg liegt ja, man kann es geografisch fast so sagen, im Zentrum von Europa. Es gibt viele wichtige Institutionen dort. Welche der drei folgenden Institutionen gibt es dort nicht? Ist es A, der Europäische Gerichtshof? Ist es B, der Europäische Rechnungshof? Oder ist es C, der Europäische Fußballverband?
Welchen es nicht gibt oder welchen es da gibt?
Genau, welchen es nicht gibt. Zwei gibt es, einen nicht.
Der Europäische Fußballverband.
Genau, die UEFA, ja. Die ist in der Schweiz. Ja. Luxemburg ist das reichste Land der Welt nach Pro-Kopf-Einkommen. Das ist wirklich so.
Achso, ich dachte, das ist jetzt richtig oder falsch. Ja genau, wollte ich sagen, das ist doch richtig, ja. Ja.
Das ist so, genau. Luxemburg ist das reichste Land der Welt nach Pro-Kopf-Einkommen. Wie viel Geld verdient ein Luxemburger gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt pro Jahr? Sind es A, 112.207 Euro? Sind es B, 195.738 Euro? Oder sind es C, 217.111 Euro?
Da würde ich jetzt ganz gerne meinen Telefonjoker Christian Prokop anrufen, aber der hat mich leider weggedrückt. Ich würde sagen, es ist 195.000.
Nee, es ist A. Die armen Menschen dort verdienen nur 112.207 Euro im Schnitt. Zum Vergleich, Deutschland ist in diesem Ranking auf Platz 18 mit 46.301 Euro pro Kopf. Jetzt werden wir sportlich. 2018-19 hat es der erste luxemburgische Fußballverein in die Gruppenphase der Europa League geschafft. Welcher Verein war das damals? War es A, der Verein F91 Düdeling? War es B, der RFC Union Luxemburg? Oder war es C, Progress Niederkorn?
Irgendwas sagt mir mit Düdeling.
Genau, Düdeling war es. Ja. Düdeling oder auch Düdelange genannt in Luxemburg, hat am 6. Spieltag seinen ersten Punkt geholt in der Gruppenphase. Das war ein 0-0 gegen Betis Sevilla. Wer war damals 2018-19 Trainer in Düdeling? War es A, Dino Topmöller? War es B, Klaus Topmöller? Oder war es C, Alexander Blessin?
Das war Dino Topmöller.
Das stimmt. Übrigens, Spieler damals unter anderem Daniel Sinani vom FC St. Pauli und ein gewisser Marc-André Kruska.
Ja.
Der war mal beim BVB. In der aktuellen Nationalmannschaft spielen auch einige Spieler, die man aus Deutschland kennt. Matthias Ollesen beispielsweise aus Fürth, Sinani von St. Pauli, Ayman Dardari von Augsburg. Und es gibt einen Spieler, der hat den höchsten Marktwert. Den gibt es logischerweise in jeder Mannschaft. Irgendeiner hat immer den höchsten Marktwert. Bei den Luxemburgern ist es Leandro Barreiro, Marktwert 15 Millionen Euro, aktueller Verein Benfica Lissabon. Für welchen Bundesliga-Verein hat er früher mal gespielt? Für die TSG Hoffenheim, für Mainz 05 oder für Borussia Mönchengladbach? Es geht um Leandro Barreiro.
Der hat mal für Mainz gespielt.
Richtig, und zwar 141 Mal und hat 11 Tore geschossen. Das war sehr schön. Das war das Luxemburg-Quiz für Fabian Wittke, dessen Schwager aus Luxemburg kommt.
Ja, ich meine, der hat uns natürlich auch immer zu Weihnachten Was ist was Luxemburg geschenkt. Also von daher muss ich natürlich sagen, bin ich da bestens informiert. Aber natürlich auch, ich meine, das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen nennt sich selber Luxemburg. Und eine schillernde Fußballgestalt ist außerdem natürlich auch Jeff Strasser. Also das klingt ja auch schon alles irgendwie nach Prunk und Protz, ne?
Ja, Peter Lux ist leider kein Luxemburger, der frühere Braunschweiger und Hamburger Mittelfeldspieler. Bei Waldhof Mannheim war er, glaube ich, auch in den 80er Jahren. Der ist einfach nur Bundesdeutscher.
Bei Peter Lux, das ist so ein Physiker-Gag, ne? Dann auf so einer Physiker-Tagung würde jetzt jemand sagen, du, bei Peter Lux, da dämmert mir was. Und alle würden so lachen, weil alle ja natürlich wissen, dass Lux auch was mit der Glühlampe zu tun hat. Aber gut, in diesem Fall... Ja,
und Lux war früher auch eine Zigarette. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich rauche ja seit meinem 15. Lebensjahr nicht mehr. Aber die kommt bestimmt auch aus Luxemburg.
Ja, und Lux war früher auch eine Katze mit spitzen Ohren. Aber das ist auch wiederum eine andere Geschichte. Ich möchte mit dir, lieber Michael Augustin, auf die deutschen Fußball-Nationalspieler schauen, und zwar auf die Top 10. Ich bin mal gespannt, ob du vielleicht, ich würde dir aus der Top 10, ich sag mal 1, 2, 3, 4, 5 zutrauen, die Top 5 der, beziehungsweise die Top 10 der jüngsten deutschen Fußball-Nationalspieler. Bin mal gespannt. Möchtest du, bevor ich dir Tipps gebe, einfach mal einen Namen in den Raum werfen?
Uwe Seeler.
Uwe Seeler ist auf Platz 3. Uwe Seeler machte sein erstes Länderspiel am 16. Oktober 1954 gegen Frankreich. Er war damals 17 Jahre und 345 Tage.
Spontan fallen mir noch drei weitere Namen ein. Florian Wirtz, Jamal Musiala und Julian Draxler.
Ich schaue mal ganz kurz rein und stelle fest, du hast gesagt Florian Wirtz. Florian Wirtz ist dabei auf der 8. Vielleicht ist das auch schon ein kleiner Hinweis. Er war damals 18 Jahre, 122 Tage und machte sein erstes Spiel am 2. September 2021 in der WM-Qualifikation. Du hast Julian Draxler noch genannt und Jamal Musiala. Julian Draxler ist nicht dabei. Jamal Musiala ist auf der 5 in dieser Wertung. Er war damals 18 Jahre alt und 27 Tage am 25. März 2021 in der WM-Qualifikation.
Sebastian Deisler ist bestimmt auch dabei.
Sebastian Deisler ist nicht dabei. Du sagst Bescheid, wann ich dir mal den ersten Tipp geben soll.
Ja, das ist einfacher, glaube ich. Ich muss jetzt echt sonst zu lange nachdenken. Gib mir mal einen Tipp.
Und jetzt schauen Sie mal, jetzt ist er möglicherweise gekommen, dieser eine Moment. Nicht an dem ich feststelle, dass Gendern doch eine gute Idee ist, sondern an dem Moment, wo André Schürrle die Flanke auf mich schießt und ich das
Mario
Tor
Götze
mache.
Ja. Ja, logisch.
Mario Götze.
Ja, hat sich Haare transplantieren lassen. Sieht jetzt, ich weiß nicht, jünger oder älter aus, egal. Und Lukas Podolski ist sicherlich auch dabei.
Mario Götze, 18 Jahre, 167 Tage, am 17. November 2010, Freundschaftsspiel. Lukas Podolski ist nicht dabei. Ich würde sagen, auf...
Dann habe ich noch zwei andere Tipps.
Ja, bitte?
Einer schon lange her, Olaf Thon in den 80ern, Mitte der 80er. Olaf Thon ist garantiert dabei.
Olaf Thon ist nicht dabei.
Ey, gibt's doch nicht. Yusufa Moukoko, ist der dabei?
Ja, Yusufa Moukoko ist auf der 4 mit 17 Jahren, 361 Tagen am 16. November 2022. Ja, genau, da ging es mit dem Flieger in den Oman, wenn wir uns daran erinnern. Und anschließend ging es nach Katar zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das war auch eine schöne Zeit. Ich würde behaupten, auf die weiteren kommst du nicht, weil wir uns denn tatsächlich zum Beispiel auf den Jüngsten kaprizieren können, der am 5. April 1908 sein erstes Länderspiel machte gegen die Schweiz.
Keine Ahnung.
Das war Willy Baumgärtner. Auf der 2.
Willi.
Am 3. April 1910. Marius Hiller. Wir haben noch auf der 6 Karl Wolter am 6. Oktober 1912, kurz nach der deutschen Meisterschaft von Holstein Kiel. Franz Jelinek am 5. September 1940 und auf der 10 Willi Tänzer, wer kennt ihn nicht, am 7. Juni 1908. Komm, ich habe noch zwei kleine Zusätze für dich. Mal gucken, ob du einen errätst aus der Top 5, und zwar der ältesten Debütanten.
Boah, die ältesten, da ist, glaube ich, Kevin Behrens sehr weit vorne, Oliver Baumann, Pascal Groß, also so aus der aktuellen und auch jüngeren Vergangenheit. Klaus
sehr,
Fichtel.
Sehr gut. Ja, also sehr, sehr gut. Ich habe ja gesagt, so einer wäre stark. Also Oliver Baumann ist sehr gut mit 34 Jahren auf der 3, 134 Tage am 14. Oktober in der Nations League. Und dann hätten wir noch auf der 5, den kennst du in jedem Fall. Der machte am 17. April 2002 im Freundschaftsspiel sein erstes Länderspiel, war damals 33 Jahre, 253 Tage, spielte...
Martin Max.
Ja, sehr, sehr gut. Stark, dass du das einfach so weißt. Sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, spielte auch gerne mit einem Nasenpflaster. Die anderen musst du nicht kennen. Aber sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, der war damals in der Torschützenliste so weit vorne, war auch Torschützenkönig. Rudi Völler war Bundestrainer und ja. Der Boulevard hat Martin Max gefordert und gefordert und gefordert. Und dann war er dabei und ich glaube, es war sogar ein Länderspiel gegen Argentinien. Und dann hat Völler ihn irgendwie, ich sage jetzt mal, Mitte der zweiten Halbzeit, 70. Minute oder so eingewechselt. Ja, und dann nicht wieder. Also auch völlig sinnlos, finde ich. Ne? Also entweder bringst du so einen über eine längere Zeit und auch mehr als nur ein Spiel, weil der hat ja jahrelang zuverlässig Tore geschossen, oder du stehst nicht auf ihn und dann lässt du dich aber auch nicht von den öffentlichen Forderungen irgendwie beeindrucken oder beeinflussen.
Da hatte dann Martin Max am Ende der deutschen Fußballnationalmannschaft einen Bärensdienst erwiesen, wie man heutzutage sagen würde, ne?
Ja, hat man in Wolfsburg lange Zeit gesagt. Der spielt, glaube ich, jetzt in der Schweiz, ne? In St. Gallen. Ich will da jetzt.
Ich dachte in Italien.
Nicht auf dünnes Eis bewegen. In Italien, okay. Ach komm. Bevor wir jetzt in das Reich der Spekulation abdriften, lass uns doch lieber noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Ich bin natürlich schon voll im Luxemburg-Fieber, weil ich am Donnerstag dahin fliegen werde sogar. Ja, ich fliege ganz vornehm, Business Class, wie es sich für einen Podcast-Host von Anstoß gehört. Ich habe mir die aktuellen Spotify-Charts aus Luxemburg angeguckt und die Nummer 1 packe ich auf unsere Liste. Und das ist eine Band, eigentlich sind das 3-4 Bands. Es ist ein Hip-Hop-Song, der heißt Listerine und gesungen von 808 World, SSG Cope, Zack und Mark Kiem. Ich habe sie wahrscheinlich alle falsch ausgesprochen, aber Listerine, geschrieben wie das, was man sich nach dem Zähneputzen in den Mund kippt und unbedingt wieder ausspucken sollte. So heißt der Song. Der kommt von mir auf die Spotify-Liste. Anstoß. So, und Fabian hat sich jetzt verabschiedet. Ich glaube, in Kapstadt gehen die Uhren anders, deswegen ist er jetzt nicht mehr dabei. Wenn ich auf meinen Laptop gucke, dann steht da Warten auf weitere Teilnehmer. Der weitere Teilnehmer kann ja nur Fabian sein, aber ich glaube, die Internetverbindung, die ist so instabil. Ich erinnere mich noch an eine der letzten Folgen, die wir in einer ähnlichen Situation aufgezeichnet haben, sprich ich hier in Hamburg, eher in Kapstadt, da wurde abends das Internet abgestellt. Und es ist abends, in Kapstadt sogar noch eine Stunde später. Also da ist es jetzt 22.17 Uhr, während es in Deutschland 21.17 Uhr ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie ihm wieder mal das Internet abgestellt haben. Deswegen mache ich jetzt die Abmoderation. Ich bin ja schon mittendrin alleine und wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt...
Anstoß, der Fußball-Podcast.